Ja, und ich freue mich, den Professor Derfler einleiten zu dürfen, den Organisator der heutigen Cholesterinwoche und auch diverser Publikumsveranstaltungen, die wir hoffentlich in, sagen wir mal, Corona-ärmeren Zeiten wieder wiederholen können, damit wir auch sozusagen an die Bevölkerung diese Botschaft tragen können. Und er beschäftigt sich im Gegensatz zu mir jetzt nicht nur mit der Diagnostik von Fettstoffwechselstörungen, sondern auch mit der Therapie. Deswegen freue ich mich auf seinen Vortrag über das LPL.
Nun, ich war also sicher nicht in der ersten Stunde dabei. Das waren der Herbert Leimer und sicherlich auch der Helmut Sinzinger, der sehr früh also hier mitgearbeitet hat, auch die Theresa Behrendt. Ich möchte sagen, 2019 haben wir noch die Cholesterinwoche so durchgeführt, dass der Professor Engler also hier bei über 550 Leuten uns die Cholesterinbestimmungen HDL, LDL und LPA durchgeführt hat. Und was sehr interessant war, war, wir haben ungefähr 150 Leute entdeckt, die hohes LPA gehabt haben, aber wir haben auch Leute, über 100 Leute entdeckt, die ein LDL gehabt haben, was drastisch erhöht war, und der höchste Wert vom LDL war 370. Und was noch interessant war, das war jemand, der das gar nicht gewusst hat und den man dann angeschrieben hat und der dann bei irgendeinem Kollegen gelandet ist. Ich kann bis heute nicht sagen, ob das eine Konsequenz gehabt hat. Aber Sie sehen, wir wollen wieder dort zurück und wir hoffen auch, dass das Thema wieder interessanter wird. Weil wenn man sich so die Fortbildungsveranstaltungen in den letzten Jahren anschaut, dann sieht man, dass das Thema eigentlich relativ wenig beachtet wird. Wenn man sich nur anschaut, was das für eine Dimension hat, dann sehen Sie, wenn man in Österreich in etwa 80.000 Todesfälle hat, kann man davon ausgehen, dass 40.000 dieser Todesfälle auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückzuführen sind. Und natürlich dann ist es so, dass ich wieder ein Tier ausgegraben habe, was ich eigentlich vor Jahren präsentiert habe. Und das war ein Patient, der wurde mir geschickt, der war relativ sehr jung, das ist ungefähr 2014 gewesen, wie der bei mir aufgeschlagen ist, und der hat einen Enzemi gehabt. Man hat ihn dann angiografiert, er hat einen LAD-Verschluss gehabt, er hat aber auch multipleste Plaques gehabt. Sie sehen, dass er schon einen Agathon-Score von 350 gehabt hat. Und er hat auch noch dann mehrere Komplikationen in relativ kurzer Zeit danach gehabt, obwohl er unter dem Atorvastatin niedrig dosierter Therapie ein LDL-Cholesterin von 53 Milligramm pro Deziliter erreicht hat und sein durchaus mäßig oder durchschnittlicher Nikotinkonsum, den hat er eingestellt mit dem Myokardinfarkt. Ich habe dann die Familienanamnese erhoben und das war dann sehr beeindruckend. Ich habe dann auch die Mama kennengelernt und die hat also mit 35 Jahren ihren ersten Infarkt, mit 38 den zweiten Infarkt, mit 46 den dritten Infarkt gehabt und ich habe also die Stents, die sie bekommen hat, zusammengezählt, das waren zu diesem Zeitpunkt 11. Und man hat ihr gesagt, sie könnte durchaus jene Patientin sein, die die meisten Stents in Österreich implantiert bekommen hat. Ob das ein Therapieziel ist, wage ich zu bezweifeln. Und man muss natürlich fragen, was stimmt hier bei diesem Patienten nicht? Und ich habe das immer wieder vorgestellt. Man hat dann gesehen, also bei unseren Patienten war das Lipoprotein Klein A 489 Milligramm pro Deziliter. Also im hochpathologischen Bereich. Und in dieser Konstellation haben wir natürlich einen Wert, wo nicht nur die Atherogenese dieses Lipoproteins in den Vordergrund tritt, sondern wir haben auch sehr, ich komme hier nicht auf den Pointer, weißt du, wie das geht?
Mit der Maus.
Sie sehen also hier, dass wir nicht nur die atherosklerotische Komponente haben, sondern dass wir bei diesen Patienten auch eine enorme Thrombosekomponente haben. Und was dazu kommt, wenn man diese Patienten anschaut, auch in sehr jugendlichen Alter, sehen Sie, dass die kontinuierlich auf einem erhöhten entzündlichen Niveau laufen. Also auch Kinder hat man untersucht, man hat hier Untersuchungen gemacht bei Kindern, die sehr früh irgendwelche Veränderungen an den Aortenklappen aufgewiesen haben, dann hat man gesehen, dass die konstant hier eine erhöhte entzündliche Kapazität aufweisen. Wenn Sie sich das Lipoprotein Klein A anschauen, dann ist es so, dass Sie außen herum haben Sie diese Kette des ApoA, die sich im Wesentlichen nur an diesen Teil, den Kringel 2, vom Plasminogen unterscheidet. Sie hat aber extrem viele Homologien an anderen Kringeln mit dem Plasminogen. Und das ist der Grund, warum wir also hier auch eine enorme thrombogene Komponente haben. Und wenn die Werte einmal in diesem Bereich gehen, dass wir 400 Milligramm pro Deziliter LB-Kleiner haben, dann sind das die Kinder, die bei uns aufgeschlagen sind. Und ich selbst habe 3 Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren betreut, die bereits thromboembolische, zerebrovaskuläre Ereignisse hinter sich hatten. Und ob man solche Patienten, mir wird immer wieder solche Patientinnen vorgestellt, die dann sagen, kann ich eine Pille nehmen oder nicht? Und die Antwort ist, sie können sich das vorstellen, sehr schwierig. Was aber ganz wichtig ist, natürlich, und was vielfach nicht beachtet wird, ist, es macht natürlich auch sehr frühzeitig hier diese Aortenklappenveränderungen. Ja? Und das sollte man halt immer wieder bedenken, wenn man solche Patienten hat. Sie sehen hier, ihr habt hier ein Tier vom Zimikas herausgenommen, der gezeigt hat, dass also diese proinflammatorischen Komponenten im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass das LB-A der wesentliche Transporter für oxidierte Phospholipide ist. Und diese oxidierten Phospholipide kennen wir sehr lange schon. Wir können sie nicht wirklich therapieren, aber die sind für diese Sachen verantwortlich. Dann sehen Sie noch, was die Gerinnung beeinflusst und natürlich auch das, was die Atherosklerose vorantreibt. Wenn Sie sich das anschauen, ob wo steigt das Risiko für ein zerebrovaskuläres Ereignis an, dann sehen Sie, dass das bei etwa 20, 25 beginnt bereits die Anzahl der kardiovaskulären Ereignisse anzusteigen. Und wenn Sie wirklich einmal hier in einen Bereich von 90, 100 kommen, dann haben Sie bereits das verdreif-, vervier-, verfünffachte Risiko. Und was sehr dramatisch ist, ist, dass diese Veränderungen immer frühzeitiger auftreten. Also das muss man bedenken, während wenn man sich anschaut, es gibt natürlich auch vermehrt Schlaganfälle bei diesen Patienten, was wir berücksichtigen müssen. Im Wesentlichen stimme ich dem Professor Endler zu, dass man LB-A einmal bestimmt. Ich sehe das aber nur immer wieder, dass irgendein Patient, der mit 35 einen Myokardinfarkt hat, dann sofort seine Kinder zum Kinderarzt schleppt, die sind 4, 6, 8 Jahre alt, es wird ihnen Blut abgezapft, dann kommen die Patienten zu mir und sagen, ich bin so glücklich, mein Sohn hat nur 80 Milligramm pro Deziliter LB-A, das ist ja lange nicht das, was ich habe. Ja, da muss man immer dazu sagen, wenn er mit 6 Jahren schon 80 hat, dann wird er, wenn er ausgewachsen ist, mit im Minimum 250 LB-A haben. Und das gleiche Effekt kennen wir ja auch vom LDL-Cholesterin, dass bei Kindern, bei Neugeborenen haben sie Werte, die bei 10, 15, 20 liegen. Wenn einer 60 hat, müssen sie davon ausgehen, dass der schon in der Gruppe ist, der potenziell eine FH aufweisen könnte. Ab dem 20. Lebensjahr sollte das LB-A konstant bleiben. Sie sehen aber, wenn es zum Beispiel zu einer Nierenerkrankung kommt, und ich meine, wenn man berechnet, dass wir in Österreich über 1 Million Diabetiker haben, haben wir auch sehr viele, die auch nierenerkrankt oder eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, dann sehen Sie sehr wohl, dass sich dieser Wert verfünffachen kann. Also dass das LB-A in Abhängigkeit von der Nierenfunktion ansteigt. Was die Ursache dahinter ist, wissen wir nicht. Aber Sie sehen auch bei Dialysepatienten und auch etwas, aber wesentlich geringer ausgeprägt nach einer Transplantation, ist die Erhöhung des LB-As. Was man noch bedenken muss, ist natürlich, wenn sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Und bei manchen Diabetikern sehen wir, dass das LB-A keine Konstante ist, sondern eine leichte Dynamik hat. Nach einem Myokardinfarkt sollte man wissen, aber beim LDL wissen wir es genau, da kommt es bei vielen Patienten zu einer Halbierung des LDL-Cholesterins. Beim LB-A sehen wir das teilweise, aber hier haben wir eigentlich keine Daten. Ich kann nur auf eigene Beobachtungen verweisen, dass wir durchaus Patienten haben, wo sie sich dann nach der Rehabilitation wieder fast verdoppelt hat von dem Wert, was wir gesehen haben, unmittelbar nach dem Myokardinfarkt. Sie sehen hier noch diese Aortenklappenveränderungen und es ist so, dass relativ sehr hohe Verkalkungsgrade hier gemessen werden, sodass die Stenosegrade oft sehr ausgeprägt bei diesen Patienten sind. Ob das immer mit dem LPGNA zu tun hat, ist immer noch unter Diskussion. Man weiß nur, dass das LPGNA per se Endothelschäden macht, wahrscheinlich über ihren Phospholipidanteil, und dass dann, wenn dieses LPGNA dann in die Zellen hineinkommt, es dazu kommt, dass massive Entzündungsreaktionen ausgelöst werden. Und was so ärgerlich ist, ist, wenn Sie einen atherosklerotischen Plaque haben, dann haben Sie außenrum eine relativ stabile Hülle, und diese Hülle enthält Kollagen, was aber dann durch diese Entzündungsparameter mehr und mehr aufgelöst ist, und das ist etwas, was dann sehr massiv die Plaque-Ruptur bevorzugt. Wenn man dann anschaut, hat es komischerweise auch, führt es dazu, dass in den Plaques es vermehrt zur Kalzifizierung kommt, wenn sie durch LPGNA bedingt sind. Sie sehen hier eine andere Studie, 2022 publiziert, also ganz rezent, die sagt, wenn ein gewisser Grad der Verkalkung an den Aortenklappen da ist, dann scheint es so zu sein, dass die Progression nicht mehr von der Höhe des LPGNAs abhängig ist. Und das ist auch unsere Erfahrung an den Apheresestationen, dass wir sehr früh und sehr geringe Läsionen, dass die wieder verschwinden, wenn aber durchaus relevante Verkalkung der Aortenklappen vorliegt, dass dann diese Erkrankung nicht mehr zum Stehen kommt, sondern dass es zur Progression kommt. Und wenn man sich das anschaut, also an den Apheresestationen ist etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Patienten brauchen im Verlauf der Behandlung auch eine Aortenklappe, oder sie haben bereits einen Aortenklappenersatz hinter sich. Ich komme wieder zum Ausgangspunkt zurück. Das ist etwas, was im August 2021 passiert ist. Und Sie sehen hier, das ist ein 58-jähriger Kollege, er ist im gleichen Club wie ich, und er ist unser Paradesportler, unser Parade-Gesundheitsapostel. Er hat uns immer erklärt, wie das geht. Er geht 6-mal in der Woche laufen, er ist Nichtraucher, er ist normotensiv, kontrolliert sich. Sie sehen seine Maße, 1,80 groß, 74 Kilo, das schaut alles gut aus. Auch die Familienanamnese ist absolut nichts da. Und Sie sehen, ohne Therapie hat er ein LDL von 84 und ein HDL von 71. Und 4 Wochen entwickelt nach einem Aufenthalt im Fitnessstudio plötzlich präkordiale Schmerzen, wird ins Krankenhaus aufgenommen und hat einen STEMI. Wenn man die weitere Anamnese bei ihm erhebt, sehen Sie, dass er vor 4 Wochen vor dem Infarkt die erste Corona-Impfung gehabt hat, dass aber knapp 2 Wochen nach der Impfung durchaus eine relevante, hochfieberhafte Corona-Infektion durchgemacht hat. Ja, also, wie gesagt, nicht lang dauernd, aber doch durchaus relevant. Und Leute von der Kardiologie schreiben uns, dass er einen Stent in die LAD bekommen hat, dass er aber sonst eine eher geringe Koronarsklerose gehabt hat. Also alles habe ich hier nicht mehr verstanden, das gebe ich ehrlich zu. Ich habe dann geschaut im Arztbrief des Primärversorgungszentrums und auch des Reha-Zentrums. Es wurde was nicht bestimmt, LPGNA. Also Sie sehen, das, was wir 2000, wie wir das erste Mal die Cholesterinwoche gemacht haben, eigentlich haben wir uns hier nicht bewegt. Ja? Und ich habe natürlich, der Patient war noch nicht einmal bei der Tür drinnen, habe ich bereits die Nadel in der Hand gehabt, habe ihm sofort Blut abgenommen, und noch ehe das Blut im Labor eingelangt war, habe ich schon den Professor Engel angerufen und gefragt, wie das Ergebnis ist. Ja? Er kennt das schon von mir und ich kann ihn hier nicht mehr beunruhigen. Wenn Sie sich das anschauen, was ist, kommt hier raus, das LPGNA war 16. Ja, also meine Enttäuschung war maßlos, und er ist dann zu mir gekommen, und wir haben uns dann doch einige Kollegen zusammengeschlossen und haben gesagt, was ist jetzt die Ursache, warum es bei diesem Patienten eigentlich ohne Grund zu einem Infarkt kommt. Und er hat dann die Frage gestellt, ist es die Impfung oder ist es die Infektion? Und das ist etwas, was man sicherlich bedenken sollte. Und wenn man sich das anschaut, dann findet man hier, dass bei den Patienten, wenn Sie sich das anschauen, Myokardinfarkte, das hier sind die Impfungen und das hier ist die Corona-Infektion. Also mit der Impfung, ich würde nicht hundertprozentig ausschließen, dass das nicht bei ihm ein Trigger war. Ich glaube, kein Mensch kann das machen, aber ich glaube eher, dass es die Entzündung war, was dann einen relativ harmlosen Plak zur Ruptur gebracht hat und dann den Myokardinfarkt ausgelöst hat. Wenn Sie sich sonst die Nebenwirkungen so anschauen, dann sehen Sie die zerebrale Sinusvenenthrombose natürlich bei einer durchgemachten Corona-Infektion stärker ausgeprägt. Aber Sie sehen hier, dass hier sichtlich auch ein thrombogener Effekt ist, der eventuell auch bei diesem Patienten zum Infarktgeschehen beigetragen hat. Wir haben ihn aber dann im Dezember ein zweites Mal geimpft und bis jetzt ist alles gut gegangen und also ohne Probleme abgelaufen. Wenn man sich anschaut, kann man LP-Klein-A therapieren, ja? Dann ist es so, dass es überhaupt keine Diskussion gibt, wenn erhöhtes LP-Klein-A vorhanden ist, dann ist ein erhöhtes Risiko für jede Gefäßerkrankung, sowohl von der Aortenruptur bis hin zum Schlaganfall, bis hin zu thromboembolischen Ereignissen gegeben. Was kann man theoretisch machen? Man sieht es hier nicht sehr genau, aber was interessant ist, wenn Sie Statine geben, steigt das LP-Klein-A etwas an. Also Statine sind nicht einsetzbar, wenn jemand nur ausschließlich ein hohes LP-Klein-A hat und das LDL im Normbereich ist. Ja? Schließt aber natürlich eine Statintherapie bei hohen LP-Klein-A nicht aus, sondern es ist zwingend erforderlich. Also wir sagen immer, wenn eine Gefäßkomplikation vorliegt, dann und das LP-Klein-A hoch ist, ja, wenn wir nur Plaques irgendwo nachweisen, dann gehen wir schon, also wir sagen, das LDL sollte unter 55 abgesenkt werden. Das ist unser Ziel. Ist es so, dass das LP-Klein-A sehr hoch ist, dass eine progrediente Erkrankung vorhanden ist, dann haben wir derzeit, man hat eine Zeit lang die Nikotinsäure gegeben, vielleicht haben manche von Ihnen das einmal versucht, ich habe es einmal in meinem Leben versucht, also ich war wirklich krank nach einer Dosis, das ist auch praktisch heute nicht mehr am Markt verfügbar. Sonst, was kann man geben? Die PCSK9-Inhibitoren, du hast das schon andiskutiert, es ist so, ich habe heute noch einmal alle Guidelines durchgelesen von den relevanten Gesellschaften. Es ist außer Diskussion, dass sie einen Effekt haben auf das LP-Klein-A, dass die Absenkung desto geringer ist, desto höher die Werte sind. Ja? Das heißt also, wenn ich 400 habe und ich gebe einen PCSK9-Hemmer, kann ich rechnen, dass ich ungefähr 16-18% des LP-Klein-A absenke. Ob das therapeutisch wirksam ist, es gibt Studien, die das vermuten lassen und ich glaube, wir müssen das natürlich immer in Erwägung ziehen, solche Patienten zu behandeln, aber primär ist natürlich Lebensstilmodifikation, ich glaube, du hast es schon gesagt, wenn die anfangen zu rauchen, dann sieht man das, dass die auch unter Aphrese plötzlich wieder progredient mit ihrer kardiovaskulären Erkrankung werden. Also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Inclisiran, Sie wissen, das ist ein neuerer PCSK9-Therapieansatz. Ob das was bringt, wissen wir nicht. Die Lipidapherese ist hier angegeben, dass sie um 30-35% die Vorwerte absenkt. Nur die Effektivität der Lipidapherese ist nicht das Absenken der Vorwerte, sondern die Effektivität ist das, dass bei der Lipidapherese innerhalb von 2 Stunden das LP-Klein-A um bis zu 70-80% abgesenkt wird. Und man sieht, Sie können das anschauen, Sie sehen, wie stabil plötzlich die Entzündungsparameter nach unten gehen und so weiter. Also das ist ein Therapieansatz, der darauf beruht, auf dieser raschen Absenkung und nicht auf das Absenken der Vorwerte. Also das ist etwas, was aber den jüngeren Patienten vorenthalten bleibt, dass denen vorenthalten bleibt, die progredient sind. Sie wird nie in der Primärprävention eingesetzt, also ist relativ selten, dass es hier eine Indikation gibt. Man sollte aber immer im Hinterkopf behalten, dass das derzeit die einzige Option ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich anschaut, was sich in den nächsten Jahren tut, dann sehen Sie das Pelacarsen. Das ist eine Substanz, das ist ein Oligonukleotid, also faktisch eine Antikörpertherapie. Und es gibt dann auch mRNA-Therapieansätze, wo wir also jetzt schon eine Studie haben, Die Horizont-Studie läuft jetzt seit einigen Jahren. Es sind bereits 7.680 Leute inkludiert, wo man sieht, oder zumindest die ersten Zwischenauswertungen zeigen, dass das hier sehr, sehr potent auch die kardiovaskulären Erkrankungen reduzieren wird. Es wird aber noch relativ lange dauern, bis wir diese Medikation verfügbar haben. Und ob der Preis dann machbar ist, werden wir sehen. Wenn ich zum Schluss komme, dann möchte ich nur sagen, man sollte wirklich akzeptiert sein, dass das LPGNA ein eigenständiger Risikofaktor ist, der einmal im Leben bestimmt werden sollte. Er sollte bei allen, vor allem Jugendlichen mit Aortenklappenstenosen, immer bestimmt werden. Wenn Kinder irgendwelche unerklärten thromboembolischen Ereignisse haben, sollte das LPGNA immer sofort bestimmt werden, weil es eine der häufigsten Risikofaktoren für so etwas ist. Ja, Familienscreening natürlich absolut klar, und bis wir die Antisenstherapien haben, wird es die Apherese geben und natürlich die anderen Sachen wie Lebensstilmodifikationen und LDL unter 55. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Kurt. Das war ein ganz klares Plädoyer. Du hast uns ja schon längst überzeugt. Ich glaube, wir bestimmen bei uns, bei jedem Infarkt mit Myokardinfarkt, ACS, das LPGNA. Wir sagen ja auch bei dem 70-80-Jährigen, der hat ja auch Kinder, Enkel und so weiter, dass wir das dann auch sozusagen den Patienten und den Angehörigen mittransportieren können. Wie vielversprechend glaubst du jetzt, wir haben ja die Phase-2-Studien schon publiziert, sind jetzt die neuen Therapieansätze? Ist das wirklich so, wird es der Hammer werden, dass wir quasi von diesem Leiden befreit werden, was die Sekundärprävention oder vielleicht auch die Primärprävention betrifft?
Also die Daten sind sehr konsistent, dass man das LPGNA um 80% absenken kann, und damit können wir davon ausgehen, dass wir bei 90% der Patienten Werte unter 40, 50 Milligramm pro Deziliter erreichen werden. Ja, das ist ganz klar. Wir haben jetzt also für ganz ein junges Mädchen in Salzburg mit Paul Weber gemeinsam versucht, an diese Substanz heranzukommen. Ja, also wir haben ein Angebot gekriegt, das wir zwar dann an die Kostenträger weitergeleitet haben, aber da sind nicht nur wir blass geworden, sondern die sind sofort in Starre verfallen und haben das natürlich abgelehnt. Ja, also der Preis, den sich die vorgestellt haben, war pro Jahr $300.000. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das auf den Preis, er wird sich natürlich noch wesentlich nach unten korrigieren, aber es wird ein sehr teurer Therapieansatz bleiben. Ja.
Das wird sein. Gott sei Dank gibt es mehrere Anbieter, die das ähnliche entwickeln, und vielleicht haben wir da einen positiven Markteffekt.
Ja. Aber rein, also das ist für mich sicher ein extrem spannender Therapieansatz.
Danke.
Ich hätte eine Frage noch. Du hast gesagt, auch bei Aortenkalzifikationen und Stenosen gibt es sozusagen oft erhöhte LPGNA-Spiegel im Hintergrund. Würdest du auch bei Aortenklappenstenosen ein Familienscreening empfehlen?
Ich würde das machen. Ich würde das dringend machen, weil es einfach, wenn man sich anschaut, was sind die häufigsten Risikofaktoren, wenn man das durchliest, und ich habe heute wirklich also noch viel Zeit dafür investiert, dann ist es so, meistens steht drinnen Aortenklappenstenose bei Jugendlichen, unklarer Genese oder vermutlich postmyokarditisch. Ja, aber wenn man sich anschaut, hat man sicher 50%, wo man das nicht weiß, warum die, oder 40% oder sehr häufig nicht weiß, warum diese Aortenklappenstenose auftritt. Ja? Und die haben dann gezeigt, also auch bei Kindern, die geringe Veränderungen haben, wie hoch die Entzündungsparameter bei denen sind. Ja? Und das korreliert natürlich dann mit der Progression zu einer, wo man dann also eine chirurgische Intervention braucht.
Vielen Dank.